Wir haben ja vor dem Urlaub das Matthäusevangelium verlassen, mit dem Ende von Kapitel 3. Wir hatten uns ja nochmal dann auch mit der Taufe des Herrn Jesus beschäftigt und dann mit dem Heiligen Geist und auch dem Bild der Taube, das dort verwendet wird, wenn wir uns an den letzten Abend zurückerinnern und haben gesehen, was da für wunderbare, auch geistliche Wahrheiten dahinter stecken, warum gerade dieses Bild verwendet wird für den Heiligen Geist. Und wir wollen heute weitergehen in einen ganz spannenden Abschnitt, nämlich Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Die werden wir heute mal als Gesamtes betrachten. Kann sein, dass wir dann vielleicht an dem nächsten Abend nochmal das ein oder andere Detail uns anschauen. Aber wir wollen heute mal uns ein Bild verschaffen über diese Versuchung des Herrn Jesus und werden da ein paar ganz spannende Dinge hoffentlich entdecken dürfen. Vielleicht lesen wir es einfach mal. Matthäus Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Ich darf gerne jemand anfangen, der es offen hat.
Darauf wurde Jesus vom Geist in der Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch steht nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht.
Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sagte zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht mit deinem Fuß an einen Stein stößt. Da sagte Jesus zu ihm: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Dann führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm.
Wunderbar, Dankeschön, bis dahin. Jetzt wollen wir mal einsteigen in dieses Erlebnis. Und der erste spannende Gedanke: Was passiert? Was haben wir hier vor Augen? Was geschieht?
Jesus wird vom Geist in die Wüste
geführt. Also, das erste ist, da kommen wir dann gleich drauf, warum? Jesus wird vom Geist in die Wüste geführt. Und was passiert dort in der Wüste?
Er wird versucht.
Und da lernen wir schon mal was ganz Interessantes. Nämlich was? Das gehört zu seinem Menschsein dazu, dass Jesus versucht worden ist, oder? Das gehört dazu.
Ja, er ist ein Mensch. Ja.
Er ist ganz Mensch, er war ganz Mensch und gleichzeitig ganz Gott. Das bleibt in gewisser Weise immer ein Geheimnis für uns, oder? Er besaß zu jeder Zeit, als er als Mensch lebte, war er im Besitz all seiner göttlichen Fähigkeiten. Das sieht man an verschiedenen Stellen. Er hat die nie abgegeben. Aber, und das ist das Gewaltige, er hat sie nicht einfach genutzt, sondern wann hat er sie nur genutzt? Was war der ausschlaggebende Punkt? Wann hat Jesus seine göttlichen Fähigkeiten in seiner Menschheit genutzt? Wann?
Als sie nützlich waren?
Nützlich? Jawohl.
Für andere, nicht für sich.
Denk nochmal drüber, er hat als Mensch gelebt. Wenn der Vater ihm den Auftrag gegeben hat. Oder? Das heißt, und das ist gewaltig, das zeigt, wie groß diese Unterordnung Jesu war. Er ist ganz Gott und wird ganz Mensch, besitzt jeden Moment alle göttlichen Fähigkeiten. Deswegen kann der Teufel auch hier kommen und sagen: Ja, dann mach doch aus den Steinen Brot, wenn du der Sohn Gottes bist. Das hätte er gekonnt. Oder? Schon diese Anspielung, wenn du der Sohn Gottes bist. Gell? Damit, gerade wenn einer so kommt: Ja, also Peter, wenn du das wirklich kannst, dann zeig's doch mal. Was machen wir dann?
Zeigen wir
es auch, gell? Wir wollen ja zeigen, dass wir es sind, was die anderen hier. Ne? Versteht? Und Jesus ordnet seine ganzen Fähigkeiten, bis zu dem Punkt, oder? Dass zum Beispiel mit Blick auf seine Wiederkunft er was sagen kann. Den Zeitpunkt weiß
nur
der Vater im Himmel. Jesus in seiner Menschwerdung war, obwohl er ganz im Vollbesitz seiner göttlichen Fähigkeit war, trotzdem gleichzeitig hat er die Fähigkeiten seiner Menschlichkeit untergeordnet. Na, verstehen wir? Und war dadurch sogar in einer Position, wo er allwissend war und doch nicht alles gewusst hat. Das ist wie ein Paradoxon für uns, ne?
Das
müssen wir aber auch nicht, oder?
Nehmen ja die Muslime auf
Genau, richtig. Aber weil sie genau das Geheimnis nicht verstehen, oder? Das heißt, Jesus war ja ganz Mensch und in seiner Menschlichkeit hat er es nicht gewusst. Jetzt im Himmel weiß er es. Oder? Verstehen wir? Macht er davon Gebrauch. Aber in seiner Menschlichkeit hat er auf bestimmte Aspekte seiner Allwissenheit, die hat er nicht ausgeübt, oder? Er hätte sie können, aber er hat es nicht getan. Na, an anderer Stelle tut er es, wo es heißt, und er weiß genau, was im Menschen ist. Und er kann ihre Gedanken, oder? Da war es das, was Gott wollte.
Aber er fragt ja auch den Vater an, wenn es irgendwie Probleme gibt, dann...
Richtig. Ist sein Vater. Warum? Was gibt er uns nämlich damit? Warum macht er das?
Dass wir abhängig sind.
Richtig. Er hat völlige Abhängigkeit gelebt, oder? Und er zeigt damit, wenn wir in die Bibel schauen, in den Korintherbrief, dann heißt es da ganz schön, oder? Dass wir haben Adam, das war der erste Adam, und Jesus war
der
letzte, oder? So wie Jesus, so hat Gott sich eigentlich
den Menschen vorgestellt,
oder? Und vor dem Sündenfall wäre das theoretisch auch möglich gewesen, wenn sie aus der Abhängigkeit gelebt hätten. Ja, das ist Gewalt.
Aber das war ja dann von Gott auch schon vorgegeben, dass das so sein wird.
War es vorgegeben? Gott hat es vorher gewusst, gesehen. Aber er hat es nicht bestimmt. Oder? Das ist zum Beispiel auch mit dem Judas. Das ist ganz interessant. Beim Judas heißt es dann auch, Gott hat es vorher gesehen, aber die Vorhersehung Gottes ist nicht, im Calvinismus ist es eine Bestimmung. Und wenn ich schaue, wie das Wort im Griechischen gebraucht wird, im Neuen Testament stelle ich fest, nein, der Judas war ja nicht bestimmt, Jesus zu verraten, sondern Jesus hat gewusst, Gott hat gewusst, Judas wird das tun. Und er baut das in seinen Plan ein.
Aber andersherum, wenn sich der Judas anders entschieden hätte, was wäre dann gewesen?
Was wäre dann gewesen?
Dann hätte die ganze Geschichte nicht gestimmt.
Ja, dann hätte Gott das aber auch vorher gewusst, oder? Mhm. Dann hätte er einen anderen Weg gehabt. Dann hätte er es anders gemacht, oder? Ja. Also, das ist nämlich genau der Punkt, das ist ganz spannend, wenn man so drüber nachdenkt. Und jetzt gibt es tatsächlich Theologen, zum Beispiel der Franz Alt, ich weiß nicht, ob den manchen was sagt, das ist ein katholischer Theologe, ist ein sehr verwirrter Kopf, wenn man mal die Auslegungen von ihm liest. Ne? Da ist es dann so, ja, der Judas, der muss eigentlich, den musste man verehren, der hat das größte Werk getan, der hat sich geopfert, damit Jesus ans Kreuz gehen kann und wir gerettet werden. Das ist absurd. Ne? Was sagt der Herr Jesus über den Judas? Für den wäre es besser? Er wäre gar nicht geboren worden. Na? Also, das ist natürlich völlig unbiblisch, sowas.
Aber wenn man so rumfantasiert, dann bin ich zu dem Schluss gekommen momentan, dass der Sündenfall bewusst produziert worden ist. Dann hätte es den Sündenfall nicht gegeben, mathematisch. Was hätte Gott machen können? Hätte er gar nicht machen können, weil wenn er in der dritten Generation dann einer sündigt, dann hätte er ihn ja.
Dann wäre es genauso gelaufen.
Ja,
oder?
Dann wäre das Leid da gewesen. Im Paradies.
Nein, dann hätte Gott auch eine Lösung gefunden, oder?
Ja, gut.
Dann hätte er vielleicht diese Person ausgeschlossen aus dem Garten Eden. Und der Rest wäre weiter im Garten Eden
gewesen. Bitte? Da wäre das Leid da gewesen, die Mutter oder das Kind,
ja, die Person. Aber da hätte Gott vielleicht auch eine Lösung gehabt, weil im Himmel wirst du auch nicht mehr leiden, oder? Obwohl du zum Beispiel, angenommen, du kommst aus einer Familie, es sind vielleicht nicht alle in deiner Familie gläubig geworden, ne? In manchen ist es vielleicht sogar der Ehepartner, der nicht gläubig ist, dann wird es im Himmel trotzdem so sein, dass ewige Freude herrschen wird. Verstehst du? Menschlich können wir uns das gar nicht vorstellen, weil du kommst dann in den Himmel und dein Kind oder dein Ehepartner ist nicht im Himmel.
Ja, aber da ist und im Himmel ist ja dann kein Leid.
Richtig.
Aber das andere ist klar, vorher und der Erde gab es Leid.
Genau, aber die Frage ist, ob das eine hypothetische Frage ist, die wir überhaupt gar nicht beantworten können. Ne?
Ja, aber das ist halt, weil für mich ist ja, was mir das größte Geschöpf, oder die größte Schöpfung, oder die wichtigste Schöpfung war von unserem Gott, dass er Satan erschaffen hat. Damit hat er, und zwar mit der Folge, damit hat er uns die Freiheit gegeben. Sonst hätten wir die Freiheit nicht.
Das stimmt.
Wir können uns entscheiden, für ihn oder gegen. Aber wir hätten uns nicht gegen ihn entscheiden können, weil er nicht da gewesen wäre, der Teufel.
Ja, das stimmt ja nicht ganz, weil der Satan sich ja auch gegen Gott entschieden hat, ohne dass ihn jemand dazu gebracht hat. Ja, jetzt machen wir.
Aber Gott hat ihn gewähren lassen. Gott hätte
richtig, aber Gott, hätte Adam und Eva im Garten auch gewähren lassen, auch ohne den Satan. Das kannst du jetzt nicht sagen. Satan durfte gewähren. Angenommen, der Satan wäre nicht gewesen, oder? Dann hätte das trotzdem passieren können, dass der Mensch genau das tut. Denn die Entscheidung musste trotzdem gefällt werden an diesem Baum. Der Satan fällt worüber? Der fällt über den Gedanken, ich will sein wie Gott.
Ja.
Richtig. Genau. Den hat ja auch kein anderer ihm eingegeben. Verstehst?
Nein.
Der liegt in dieser Selbstständigkeit, die Gott dem Wesen mitgegeben hat. Und die hat er ja auch dem Menschen mitgegeben.
Wird der Mann wahrscheinlich, wenn Satan nicht da wäre, dann wäre die Schlange nicht da.
Die Schlange war erstmal ja ein ganz normales Tier. Ne?
Aber nachher wird er gebunden für 1000 Jahre, dann werden die Menschen trotzdem sündigen.
Ja, richtig, die Menschen werden trotzdem genau, sündigen.
Ich wollte auch sagen, auch wenn es den Teufel nicht gegeben hätte ja, Adam und Eva trotzdem von
der Frucht. Wenn der Teufel gebunden ist, ist er noch da. Ist er nicht so, dass er.
Ja, aber er hat keine Macht mehr. Er kann nicht wirken in dieser Zeit. Er kann nicht
aber
wirken.
Weißt, auch wenn es den Teufel nicht gegeben hätte, bin ich überzeugt, dass Adam und Eva von der Frucht gegessen hätten.
Ja, so wie der Satan. Satan hat es ja auch getan. Satan hat es ja auch getan, ohne dass er von irgendjemand beeinflusst wurde. Verstehst du? Das heißt, irgendwo hat diese Sündenkette ihren Anfang genommen und das liegt in der.
Aber die Sündenkette ist auch der Schöpfer gleich ersticken können. Dann sagen wir, oh, da kommt einer, der ist gegen mich, den erledige ich sofort. Aber er hat es bestehen lassen, was? Weil er gesagt hat, die Menschen, die sind Gott ähnlich, die müssen eine Entscheidung treffen
und jetzt, dürfen. Genau, und jetzt kannst du den Satan aus der Gleichung rausstreichen, denn was setzt Gott in den Garten Eden deswegen?
Den Baum.
An dem Baum konnte ich jeden Tag entscheiden, will ich Gott lieben oder will ich ihn nicht lieben? Will ich Gottes Weg gehen oder will ich ihn nicht gehen? Und das ist genau das, was die Angie gerade gemeint hat. Das heißt, auch wenn Satan nicht gegeben hätte, hätte Adam und Eva jeden Tag genau diese Entscheidung treffen müssen, ob mit oder ohne Satan. Verstehst du? Und so wie der Satan, ohne dass irgendjemand von außen ihn beeinflusst hat, diese Entscheidung getroffen hat, das gehört ja in diese Selbstständigkeit hinein, die Gott den Menschen und dem Teufel gegeben hat. Du hast eine Wahlmöglichkeit, oder? Die Wahlmöglichkeit muss er geben.
Ja,
ich würde aber nicht so weit gehen zu sagen, das Größte, was er geschaffen hat, war der Satan, weil er dadurch die Wahlmöglichkeit hätten wir auch ohne Satan gehabt.
Aber das Interessante ist, dass er Satan ausgestattet hat mit fast ähnlichen Fähigkeiten wie er selbst.
Nein, ist nicht wahr. War nicht nur fast, das steht überhaupt nicht in der Bibel. Er war einfach nur ein Cherubim. Und ein Cherubim ist ein Engel und ein Engel hat keine gottähnlichen Eigenschaften. Ein Engel ist ein Geschöpf. Und Satan ist ein Geschöpf und auch all seine Macht ist genau darin begrenzt. Der Satan kann nichts anders, wie ein anderer Engel auch kann.
Aber bei der Offenbarung haben wir gelernt, dass diese Verführer kommen und so weiter. Das ist ja alles, das steht der Satan dahinter.
Ja, richtig. Richtig. Aber das ist was andere Engel vielleicht genauso machen könnten, nur sie tun es nicht. Oder? Wir bewegen uns ja dann in einer Dimension, in einer Welt. Wir leben in unseren drei Dimensionen und unser ganzes Denken, unsere ganze Vorstellung ist dadurch begrenzt. Die unsichtbare Welt hat ja mehr Dimensionen. Wir sind mindestens in der vierten Dimension, oder? Das ist ja das, was die Bibel deutlich macht. Das bedeutet, die haben Fähigkeiten, die weit über unser Denken hinaus reichen, oder? Und die Bibel sagt nicht, dass Gott den Satan mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet hat. Die Bibel sagt nur, dass er ein Cherubim war, einer der Herrlichsten, aber das sind ja auch die sind ja direkt dran an der Herrlichkeit Gottes und dass er mit den Fähigkeiten, die er hat, im Prinzip in Sünde gefallen ist, oder?
Ja, aber Gott hätte ja den Satan sofort aus...
Hätte er, genau.
Aber er hat ihn gelassen.
Richtig, er hätte auch uns sofort auslöschen können.
Ja, sicher.
Hat er aber nicht. Ja. Ne? Und das gehört in Gottes Weisheit, dass er das so tut.
Ja, und ich denke mir halt, das ist ganz... Dadurch haben wir die Wahlmöglichkeit, einfach gegen ihn zu entscheiden und für ihn.
Richtig, aber die hätte er ohne den Satan. Die hätte er allein anhand von dem Baum.
Es hätte ja... Die werden ja nicht verführt worden.
Stimmt ja nicht. Die Verführung ist ja nicht das Problem. Das ist ja das, was du im tausendjährigen Reich wieder siehst. Im tausendjährigen Reich ist Satan gebunden und trotzdem werden die Menschen sündigen. Ja. Das Problem des Menschen ist nicht der Satan. Das Problem des Menschen ist mein Herz. Das Problem ist in mir.
In dem Fall. Ja, aber wer beherrscht das Herz?
Ja, aber auch im tausendjährigen Reich, wenn Satan gebunden ist, ist das Problem des Menschen immer noch sein böses Herz. Verstehst? Das Problem ist, ich will sein wie Gott.
Der Baum war ja eigentlich nur, du könntest sagen, bin ich gehorsam oder bin ich es nicht?
Ja.
Bin ich gehorsam, dann lasse ich ihn stehen, weil es ist verboten, da zu essen, bin ich es nicht.
Richtig.
Dann pflücke ich mir den Apfel, dazu brauche ich jetzt den Satan nicht. Aber es könnte sein, dass der halt, macht doch.
Ja. Der hat das Ganze angespornt, aber wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn Satan nicht gewesen wäre. Ne? Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Ich glaube, an der Stelle müssen wir einfach sagen, das entzieht sich, da können wir jetzt lang philosophieren. Ich glaube, das dürfen wir jetzt immer machen, sonst verlieren wir den Abend.
Ja, ja.
Das können wir nicht ergründen, wir wissen es nicht. Wir sehen nur später im tausendjährigen Reich, und das ist eine große Ermahnung an uns Menschen, wenn der Satan gebunden sein wird, werden die Menschen trotzdem sündigen. Und das zeigt mir, dass das eigentliche Problem des Menschen nicht der Teufel ist, sondern sein Herz. Und Adam und Eva reden sich nach dem Sündenfall ja auf den Teufel auch raus, und das lässt Gott nicht gelten. Oder? Schuld für ihr Verhalten, und das ist ganz interessant, hat der Mensch selber. Ich trage immer, ich habe letztens eine Seelsorgeschulung gegeben, da war das ein ganz wichtiger Punkt, über den wir geredet haben. Wir leben heute in einer Gesellschaft, da ist immer jeder verantwortlich für mein Handeln. Da werden Verbrechen begangen und dann ist Schuld meine Kindheit. Und da habe ich ein Trauma erlebt. Und deswegen habe ich jetzt da gehandelt. Da wird mildernde Umstände. Und wir entziehen den Menschen aus seiner Verantwortung und deswegen wird es auch nicht besser. In der Bibel, die Bibel kennt das nicht. Das ist interessant. Vor Gott trage ich immer Verantwortung für mein Handeln. Und es ist interessant, Jesus wurde geschlagen und geschmäht. Und was hat er gemacht? Was steht im Petrusbrief? Er hat nicht zurückgeschmäht. Er hat richtig, und da merke ich, mit Gott befähigt, auch an der Stelle, wo mir Unrecht widerfährt, trotzdem das Richtige zu tun. Und das ist gewaltig. Ich trage immer Verantwortung. Und auch Adam und Eva können sich am Ende ja auch auf den Teufel nicht rausreden. Verantwortung für ihr Handeln haben sie. Ja, sie tragen die Konsequenz. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und was passiert wäre, wenn der Satan nicht gewesen wäre, das wissen wir schlicht und einfach nicht. Na? Der Baum war da, die Entscheidung war da. Und wir kommen gleich auf die Geschichte im Garten Eden, aber jetzt tauchen wir ein. Der Peter hat vorhin schon sehr gut herausgegriffen, er scheint, oder die Olga, na, er scheint ganz normal zum Sein, Versuchung ist da. Und wenn wir mal aufschlagen, Lukas Evangelium Kapitel 17, dann sehen wir das sehr schön. Da sagt der Herr Jesus ein ganz spannendes Wort mit Blick auf die Versuchung. 17 Vers 1, darf mal jemand lesen.
Er sprach aber zu den Jüngern, es ist unvermeidlich, dass Anstöße zur Sünde kommen, weh aber dem, durch welchen sie kommen.
Sehr gut. Na, das ist ganz interessant. Dieses Wort für Anstöße, das steht im Griechischen Skandalon. Ja, das ist ein Skandal. Als der Johannes der Täufer im Gefängnis ist und die Boten zu Jesus schickt und sie ihn fragen sollen, bist du wirklich der? Na, da sagt der Jesus, selig, wer?
Die glauben und nicht sehen, oder?
Ja, so ähnlich. Selig, wer glaubt und nicht an mir? Anstoß. Steht genau, wem ich nicht zum Skandal werde. Oder? Das Skandalon war im Griechischen der Auslöser an der Falle, an der da wo der Köder befestigt war. Das war das Skandalon. Ne? Das heißt, die Sünde ist genau so, oder? Die lockt mich und wenn ich hinlange, klatscht die Falle zu. Ne? Verstehen wir? Ja? Wunderbar. Ein schönes Bild, das hier verwendet wird. Das ist das Skandalon. Ja, und der Herr Jesus sagt hier, was sagt er uns über die Versuchung, über den Skandalon, über die Anstöße zur Sünde? Er sagt, die kommen, oder? Er sagt, es ist unmöglich, dass sie nicht kommen. Das gibt's gar nicht. Die kommen auf alle Fälle. Er sagt, doch wehe dem, durch den sie kommen, oder? Und das ist eine Herausforderung, auch unser eigenes Leben zu hinterfragen. Bin ich dem um mich herum ein Anstoß zur Sünde? Oder eine Ermutigung zum Guten. Ja? Das ist eine Herausforderung. Es ist unmöglich, dass keine Anstöße zur Sünde kommen. Das heißt, die wird es geben. Was bedeutet das für uns, wenn wir wissen, dass es auf alle Fälle Anstöße zur Sünde geben wird? Was bedeutet das für uns? Was sollten wir tun?
Achtsam.
Ja, wir müssen lernen, achtsam zu sein. Das ist unsere Reaktion. Oder? Und für uns stellt sich die Frage, wenn diese Versuchung zur Sünde kommt,
wie entscheide ich?
Jawohl, wie entscheide ich mich? Wie gehe ich damit um? Und jetzt kommen wir wieder zurück, Matthäus 4. Ja? Jetzt kommen wir wieder an den Punkt, diese Versuchungsgeschichte des Herrn Jesus. Und der Herr Jesus zeigt uns in dieser Versuchungsgeschichte ein paar wunderbare Dinge, die wir lernen dürfen. Wie kann ich mit der Versuchung, wie kann ich Versuchung erkennen? Ja, welche Wege benutzt Versuchung? Und wie kann ich jetzt auf Versuchung reagieren? Wo liegt der Schlüssel für den Sieg? Und jetzt ist das Erste ein ganz interessantes. Einer von euch hat es vorhin schon bemerkt. Was ist das Erste, was wir in diesem Abschnitt Matthäus 4, Vers 1 lesen? Was passiert mit Jesus?
Der Geist führt ihn.
Der Geist führt ihn. Das ist mal der Punkt, oder? Das heißt, es gibt zwei Dinge in meinem Leben, die gegeneinander kämpfen. Auf der einen Seite ist der Geist. Und gegen was kämpft der Geist?
Gegen das Fleisch.
Sehr gut, Peter. Gegen das Fleisch. Geist gegen Fleisch. Ganz schön, sehen wir das im Römerbrief, wenn wir zum Beispiel das Kapitel 7 und 8 mal studieren, oder auch im Galaterbrief, wenn wir dann im Kapitel 5 ab Vers 16 mal lesen, da sehen wir das wunderbar, die Werke des Fleisches und die Frucht des Geistes. Und die Frage ist, wer darf mein Leben bestimmen? Reagiere ich fleischlich? Was ist denn eine fleischliche Reaktion?
Menschlich.
Menschlich. Ne? Ach, der Herr Jesus sagt, ich gehe nach Jerusalem. Und da werden sie mich kreuzigen. Und was sagt der Petrus? Oh Gott, das geschieht ja nicht. Und Jesus sagt, geh hinter mich, Satan, du suchst nicht, was göttlich ist, sondern was? Menschlich ist. Ja, genau das, was er da hat. Das sind menschliche Reaktionen, oder? Das sind emotionale Reaktionen, oder? Wenn ich mich von meinen Emotionen leiten lasse. Ja, Emotionen gehören zu unserem Leben dazu, aber Emotionen können uns ganz schön in die Irre schicken. Ja, die können uns ganz schön täuschen, die Emotionen. Ja? Der Herr Jesus macht es mal sehr schön deutlich im Jakobusbrief, wenn wir das mal aufschlagen wollen. Ganz kurz, Jakobus Kapitel 3, den Vers 15 lesen. Darf gerne jemand vorlesen? Jakobus Kapitel 3, Verse 15 bis 17.
Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, allzu menschlich und teuflisch. Denn wo Neid und Streitsucht herrschen, da herrscht auch Unordnung und lauter Bosheit. Die Weisheit aber, die von oben stammt, ist zuerst rein, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei.
Danke. Da sehe ich zwei Formen von Weisheit. Ich sehe eine Weisheit von oben und ich sehe eine Weisheit.
Menschliche Weisheit.
Jawohl, da stehen drei Adjektive.
Na? Nein, Streitsucht.
Das ist die Folge. Irdisch, weiter Petra.
Seelisch
und dämonisch. Na? Die ist irdisch, seelisch und dämonisch. Und dem gegenüber steht die Weisheit von oben. Die ist zuallererst
seelisch.
Ja, die O von oben. Vers 17, die ist zuerst
rein.
Rein. Was steht bei uns immer an erster Stelle, wenn wir eine Entscheidung treffen oft? Wem muss es dienen? Man sagt immer, soll dem?
Also, du meinst, wir dienen uns
meistens selbst. Ja, es soll dem Frieden dienen. Und der Herr Jesus sagt, die Weisheit von oben ist zuerst nicht friedsam, sondern rein. Und da merken wir schon, das ist etwas, was uns innerlich manchmal gegen den Strich geht. Denn wenn es um Reinheit geht, dann bedeutet es manchmal auch zum Sagen, dieses oder jenes ist falsch.
Ich glaube, wir können manchmal mit dem Wort rein auch gar nicht.
Gar nichts anfangen mehr, gell? Wer definiert denn, was rein ist?
Ja, ja.
Wer definiert, was rein ist?
Ja, in Gott.
In seinem Wort, oder? Das ist der Schlüssel dazu, gell? Das heißt, das ist eine große Herausforderung. Göttliche Weisheit ist zuallererst rein, dann friedsam. Na, wenn wir jetzt zum Beispiel in die Gemeinden hineinschauen, dann bedeutet das beispielsweise, ich habe vielleicht Fälle in der Gemeinde, da muss ich Sünde auch mal ansprechen. Muss man sagen, du, lieber Bruder, dafür haben wir uns. Und das ist ja gut so, oder? Dass wir aufeinander auch gucken. Das war mal ansprechen. Sag, du, lieber Friede, so, das ist nicht gut. Schau mal, sollte man nicht lieber so machen. Verstehen wir? Wenn der Bruder oder die Schwester nicht umkehrt, dann muss man es nochmal ansprechen. Nochmal, man muss die, und wenn bestimmte Sünden, sagt die Bibel sogar, wenn da keine Umkehr stattfindet, was muss ich tun? Ich muss die Person, ich muss mich trennen von ihr. Das widerstrebt uns völlig, oder? Was passiert, wenn ich es nicht tue? Was passiert in der Gemeinde?
Das ist Sauerteig.
Das ist, ja, wie ein Sauerteig. Der frisst um sich, oder? Das ist wie ein Krebsgeschwür, das sich das streut, oder? Verstehen wir?
Und dann leidet die ganze Gemeinde.
Und dann leidet die ganze Gemeinde darunter.
Ist jetzt was zu finden? Welche Sünde?
Steht drin in der Bibel. Die stehen sogar in der Bibel drin. Genau, ja, genau. Also das sind schon krasse Dinge, ne, aber steht drin, da muss man eingreifen. Ne? Also, verstehen wir? Und das ist auch in unserem eigenen Leben so. Das heißt, die Reinheit steht an erster Stelle bei Gott. Das ist schon gewaltig, oder? Aber immer mit Liebe gepaart. Gell? Das ist auch, das kann man nicht voneinander trennen. Wie, ist immer noch die Frage, wie rufe ich in den Wald hinein? So schallt es auch zurück. Gell? Also, wir sehen, das ist also eine ganz wichtige Grundlage. Ich muss lernen, mich von Gottes Geist leiten zu lassen. Und Gottes Geist benutzt als Medium vor allem Gottes Wort. Reagiere ich auf die Dinge, die mich betreffen in meinem Leben mit dem Wort Gottes? Überlege ich mir, was sagt denn die Bibel dazu? Wenn ich reagiere auf Dinge, die mir widerfahren, frage ich mich, was steht in der Bibel dazu drin, oder? Darf Gottes Geist mich leiten? Oder reagiere ich so, wie es mir gerade in den Kram passt? Ja, das ist fleischlich. Das ist die Challenge für uns, gell? Und ich darf bitten, Herr Jesus, mehr von dem und weniger von dem, oder? Gibt's ein schönes Bild im Alten Testament, da wurde der David König, oder? Was war das Problem, als der David König wurde? Es gab ja noch einen König, na? Nämlich einen Nachkommen vom Saul. Na? Der war über einen Teil Israels König und der David über den anderen Teil König. Und jetzt kann man sich vorstellen, was passierte jetzt zwischen den zwei? Da war immer Kampf. Und da heißt es in der Stelle im Buch Samuel, dass zwischen dem Haus David und zwischen dem Haus Sauls war Krieg. Und dann steht aber etwas drin. Was passierte über die Jahre? Was meint ihr? Ja, was passierte mit dem Haus Davids in diesem Kampf?
Es wurde immer größer.
Das wurde immer stärker. Und was passierte mit dem Haus Sauls? Es wurde immer kleiner. Oder? Und das ist ein wunderbares Bild für das Leben eines Christen, oder? Ha, früher hat das Fleisch regiert. Jetzt kommt Jesus, oder? Jetzt, versteht, jetzt, der Saul ist abgesetzt, der David ist König. Aber da gibt es noch die Nachfolger vom Saul. So ist es in unserem geistlichen Leben auch. Und jetzt ist es eine wachstümliche Sache, oder? Verstehen wir, das ist nicht, der Schalter ist umgelegt und alles ist gut und der Geist hat immer das Sagen, das ist unrealistisch, ne? Sondern das ist eine wachstümliche Sache. Es war ständig Krieg, heißt es, zwischen dem Haus Davids und dem Haus Sauls. Und dann heißt es, dass das Haus Davids immer mehr zugenommen hat und das Haus Sauls nahm immer mehr ab. Und so darf es auch in unserem geistlichen Leben sein. Gell? Und das Mittel dazu ist Gottes Wort. Ja, dass wir da drin lesen, dass wir uns immer mehr verändern lassen und füllen mit Gottes Wort. Dann kann Gottes Geist immer mehr die Führung unseres Lebens übernehmen. Und über die Jahre, da dürfen wir einfach, und wir dürfen auch Zeit haben, gell? Wir wollen manchmal, dass das gleich geschieht, gell? Ach, na, aber wann wird es erst vollendet sein? Bei uns dauert der Krieg, bis wir oben sind, danke Olga, na, bis wir in der Ewigkeit sind. So lange braucht es einfach. Gell? Aber wir dürfen uns danach ausstrecken. Jetzt gehen wir wieder zurück. Matthäus, Kapitel 4. Wir sehen also, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was lernen wir noch? Wo geht's vor der Versuchung für Jesus hin? Wohin führt ihn denn der Geist? In die Wüste. Aha. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, oder? Die Wüste, das war ja keine Sandwüste wie die Sahara, gell? Sondern das ist einfach eine Steppe, eine Wildnis gewesen. Ne? Wahrscheinlich da am Jordan, da wurde er getauft und dann ging es da gleich hin. Das heißt, die Führung übernimmt der Geist. Nicht Jesus selber, der bestimmt, jetzt sind wir wieder genau mit dem Thema, das wir vorhin hatten, sondern Jesus ordnet sich seinem Vater völlig unter. Herrlich. Und das dürfen wir auch lernen. Das ist der erste Schritt, der ganz wichtig ist, dass wir das lernen. Das zweite ist, der Geist führt ihn in die Wüste. Was ist denn da in der Wüste?
Nichts.
Nichts.
Steine.
Steine. Was macht Jesus jetzt in der Wüste?
Er fastet.
Er hungert, sozusagen. Ne? Aber warum tut er das? Warum macht er das? Aha. Was passiert, wenn wir fasten mit unserem Körper?
Der reinigt sich.
Ne? Irgendwann fängt die Zellerneuerung an und so weiter. Aber trotzdem, was passiert?
Die Erleuchtung kommt.
Ja, genau. Manchmal kommt die Erleuchtung.
War das nicht eine Vorbereitung aus einem Predigtdienst?
Sehr gut, das ist eine Vorbereitung. Weil was passiert? Ich werde körperlich, was passiert körperlich, was werde ich, wenn ich faste? Wie lange fastet Jesus? 40 Tage und 40 Nächte. Das ist theoretisch über dem, was ein Mensch aushalten kann. Wir haben ja schon mal geredet, 3 Minuten ohne Luft, 3 Tage ohne Wasser und 30 Tage maximal ohne Essen. Dann wird es wirklich kritisch.
Mhm. Aber er hat ja getrunken, gehe ich davon aus, oder?
Steht nicht drin. Könnte aber sein, dass er getrunken hat. Ja, könnte sein, dass er getrunken hat. Lass mal, dann trotzdem die 40 Tage nichts essen. Die sind heftig. Von was lebt Jesus denn in der Zeit? Als Mose auf dem Berg Sinai war, 40 Tage gefastet hat, von was hat Mose gelebt?
Vom Wort Gottes.
Das war der Punkt, oder? Der war in der Gegenwart Gottes, oder? Und das ist doch die Quelle, der Ursprung allen Lebens. Verstehen wir? Das heißt, Jesus fastet. Und was wird mein Körper über dem Fasten? Wenn ich nichts esse, was wird der Körper?
Rein.
Ja, aber was wird er vor allen Dingen?
Schwach.
Er wird schwach. Ich habe weniger Energie irgendwann. Das ist einfach die Logik. Ne? Eine gewisse Menge Energie kann der Körper aus den Vorratszellen, bei mir sind die ein bisschen mehr wie bei anderen, ne? Da kann er noch was regenerieren, aber irgendwann ist auch Schluss. Ne? Verstehen wir? Das heißt, was macht man jetzt, wenn man schwach wird? Auf wen konzentriere ich mich?
Mehr.
Ja, auf was tue ich jetzt, wenn ich schwach werde?
Konzentriere ich mich auf Gott.
Und übrigens, das ist der Grund, warum die Bibel zu Fasten und Gebet aufruft. Es gibt manchmal Situationen, wo es uns einfach gut tut, wenn wir uns mal ganz auf Gott konzentrieren, uns ganz in die Abhängigkeit begeben. Und nichts anderes macht Jesus. Was steht jetzt vor ihm? Was steht nach diesen 40 Tagen an? Bevor das Essen kommt. Was steht zwischen Essen, Dienst? Die Versuchung. Und Jesus weiß, ich bin, weil ich auch ganz Mensch bin, ich bin versuchbar. Ich bin versuchbar. Und was macht Jesus jetzt? In diesem Wissen, er ist versuchbar. Wohin flüchtet er? In diesen 40 Tagen.
In sein Wort.
Jawohl, in die Gegenwart Gottes. Verstehen wir? Das heißt, er macht sich ganz abhängig vom Vater. Verstehen wir das? Das ist doch die. Er fastet 40 Tage. Er hängt sich ganz an seinen Vater. Der weiß, ich kann menschlich diese Versuchung nicht bestehen. Ohne die Kraft meines Vaters. Und jetzt gehen wir in den Epheserbrief. Da ist so schön die Waffenrüstung drin. Aber wie beginnt das Ganze, der Abschnitt Epheser Kapitel 6, Vers 10? Da ruft Paulus auf und sagt, weil wir eben in diesem Kampf mit diesen Mächten der Finsternis stehen, heißt es, werdet, was? Weiß jemand, wie es weitergeht? Werdet, Punkt, Punkt, Punkt. Nein? Werdet, Punkt, 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 in dem Herrn und der Macht seiner Stärke. Werdet stark. Das heißt, wir sind schwach. Jesus erkennt es an, als Mensch bin ich schwach. Erkenne ich das auch an. Das ist ein Schlüssel für die Versuchung zu widerstehen, ist, dass ich mich hänge an Jesus. Die Führung übernimmt der Geist, nicht das Fleisch. Und jetzt hänge ich mich. Gott bereitet uns doch vor. Oder schauen wir mal hinein, da ist der Abraham. Na, Gott weiß ja, was vor uns liegt. Da ist ein Abraham, oder? Und da ist diese Geschichte mit der Versuchung, mit dieser gewaltigen Versuchung, die Gott, dieser Erprobung, die Gott über den Abraham kommen lässt, wo er seinen Sohn opfern soll. Und weiß jemand, wie dieses Kapitel 22 beginnt? Da steht, nach diesem allen versuchte der Herr den Abraham. Das heißt, Gott bereitet den Abraham auf das Ganze vor. Und das ist wichtig, ne, dass wir das nutzen, die Zeit, wo Gott uns vorbereitet. Das ist herrlich. Und dass wir lernen, uns bei ihm zu bergen. Er ist die Quelle meiner Kraft. Verstehen wir? Da geht so vieles schief in unserem Leben. Na, und wir bleiben bis zum Schluss Menschen, die aus der Gnade leben. Aber manches Versagen in unserem Leben müsste nett sein, wenn wir lernen, uns wirklich an Jesus zu hängen und aus seiner Kraft zu leben. Im Endeffekt versagen wir immer dort, wo wir von wem was erwarten. Von uns selber. Na, da versagen. Wenn wir es von Jesus erwarten, erlebt man, wie er Macht durch uns. Das ist Gewalt. Das wird uns nie in Perfektion auf dieser Erde gelingen. Gell? Das müssen wir auch, das ist mir ganz wichtig. Ne? Das wäre ein falsches Heiligungsstreben. Ne? Das ist erst in der Ewigkeit vollendet. Aber lasst uns doch wirklich im Wissen um unsere Schwachheit Zuflucht nehmen zu ihm. Jesus macht das. Und er nutzt diese Zeit. Der Geist führt ihn extra in die Wüste. Und er nutzt diese Zeit, sich an den Vater zu hängen.
Ja. Nee, interessant ist ja auch, dass er immer auf die Schrift verweist.
Jawohl, da kommen wir gleich drauf. Da kommen wir gleich drauf. Ja, jetzt haben wir genau die Situation und jetzt gehen wir zurück. Wer war denn auch? Jesus war jetzt also 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste. Das erinnert uns doch an wen? Johannes war auch in der Wüste, aber die 40 und die Wüste. Das darf uns an was erinnern. 40 Jahre war das Volk Israel in der Wüste. Warum war denn das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste?
Weil sie nicht brav waren.
Ja, was hat Gott gemacht? 5. Mose, Kapitel 2, dürfen wir mal aufschlagen. Wozu hat Gott die 40 Jahre Wüste benutzt? Die 40 ist eine Zahl, die es immer wieder mit was zu tun hat in der Bibel? Mit Erziehung, ja, mit Zubereitung, mit Gericht auch. Ne? 5. Mose, Kapitel 2, Vers 14. Na, Israel war 40 Jahre in der Wüste, 2 Jahre waren sie am Berg Sinai. Was passierte dann? Sie waren 2 Jahre am Berg Sinai. 2 Jahre Sinai. Dann ging es vom Sinai eine 11-Tages-Reise an die Südgrenze nach Kadesh Barnea. Und dort hätte was kommen sollen? Die 11 ist immer eine Zahl des Mangels in der Bibel. Die waren noch an der Grenze. Was wäre am 12. Tag dran gewesen?
Drübersteigen
über die Grenze. Einzug ins Land Kanaan. Sie schicken die Kundschafter, die kommen zurück. Und was machen sie?
Jammern.
Oh, sie jammern. Na? Das heißt, es bleibt bei diesem Mangel. Gell? Es geht nicht hinein ins Land. Und jetzt geht es dafür 38 Jahre Kreisverkehr in der Wüste. Daher kommen die 40 Jahre. Und zwar 38 Jahre bis, was passiert ist? 5. Mose, Kapitel 2, Verse 14 bis 16, darf mal jemand vorlesen.
Die Zeit, die wir von Kadesh Barnea zogen, bis wir über den Bach Sered kamen, betrug 38 Jahre, bis die ganze Generation der Kriegsleute aus dem Lager gestorben war.
Danke. Vers 16 noch.
als alle Kriegsleute aus dem Volk ein Ende hatten.
Danke.
Jetzt passiert was Interessantes. Sie haben sich nicht getraut, Kadesh Barnea, sie haben sich nicht getraut einzuziehen. Jetzt geht es nochmal 38 Jahre, deswegen in Summe 40 Jahre, Kreisverkehr in der Wüste, bis was geschehen ist?
Bis eine Generation gestorben ist.
Da steht was anderes. Das hat er erzählt. Bis alle, laut? Bis alle Kriegsleute. Was war mit den Kriegsleuten?
Die hatten Angst gehabt vor dem
Einzug. Die hatten Angst vor dem Einzug und die müssen alle sterben. Das ist diese ganze Generation, das ist schon richtig. Ne?
Ja,
aber jetzt ist ja was Interessantes. Sind die Kanaaniter in den 40 Jahren schwächer geworden?
Nein.
Ja, die sind doch immer noch ganz stark. Aber wer ist schwächer geworden in den 40 Jahren? Wer ist wirklich schwach geworden? Das Volk Israel hat seine ganzen Kriegsleute. Es ist eine neue Generation herangewachsen, aber die kannte nur eins, nämlich Kreisverkehr in der Wüste. Ach, und mit denen sollen wir jetzt das Land einnehmen. Und jetzt kommen sie an die erste Stadt. Wie heißt die?
Jericho.
Und wie nehmen sie diese erste Stadt ein?
Mit Laufen.
Oh, Kreisverkehr. Na, wieder Kreisverkehr, dieses Mal nicht mehr in der Wüste und nicht mehr ums Gebirge Seir herum, sondern um die Stadt Jericho herum. Und nach insgesamt wie vielen Runden Kreisverkehr?
Sieben.
Nein, sieben Tage waren es. Wie viele Runden sind sie gelaufen? Nein, nicht ganz. Jeden Tag eine und am siebten Tag?
Keine.
Sieben. Macht zusammen 13. Na, nach 13 Runden um Jericho passiert was?
Fallen die Mauern.
Die Mauern fallen. Was haben die Israeliten dazu beigetragen? Aus wessen Kraft ist es also geschehen? Alles aus Gottes Kraft. Merken wir was?
Aber sie mussten Geduld haben.
Ach, die mussten, ja, na, aber die lernen, ich muss mich in diesem Kampf, in dem ich bin, ganz auf Gottes Kraft verlassen. Das ist schon an der ersten Stadt lernen sie das. Verstehen? Der Herr Jesus macht genau das. 40 Jahre und der Herr Jesus 40 Tage in der Wüste. Ganze Konzentration, es ist die Kraft Gottes. Und es ist eine schöne, schöne Ermutigung für uns, dass wir in unserer Schwachheit unsere Zuflucht nehmen und uns ganz verlassen auf die Kraft Gottes in unserem Leben. Nicht wir, er muss es machen. Verstehen wir? Und wenn man das vor Augen hat, dann wird mein Leben viel leichter, da wird mein Leben frei. Herr Jesus, es ist deine Sache, an mir, in mir, durch mich. Nicht mich. Nicht auf mich kommt es an, auf dich kommt es an. Herrlich. Verstehen wir? Das ist der größte Schlüssel, wenn es um die Versuchung geht. Jesus, ich bin abhängig von ihm. Und jetzt passiert was Interessantes. Jetzt kommt die Versuchung. Wie begegnet Jesus der Versuchung? Der Peter hat es vorhin schon erwähnt. Wie begegnet er der Versuchung?
Er antwortete, es steht geschrieben.
Es steht geschrieben. In allen drei Fällen antwortet Jesus, es steht geschrieben. Und wenn wir genau hinschauen, was macht der Teufel? Gerade bei der zweiten Versuchung. Er nimmt schon auch die Schrift zur Hand. Der Teufel kennt ja die Bibel auch, aber wenn wir jetzt den Vers, den der Teufel daher nimmt, in den Kontext stellen würden, dann würden wir feststellen, den hat der Teufel komplett entstellt. Na, der Vers steht schon so drin im Alten Testament, aber der hat ja einen Kontext.
Ja,
na?
Ja.
Und der Kontext gibt ja vor, wie der Vers zu verstehen ist.
Ja.
Verstehen wir? Das macht der Teufel gern. Ach, Hitler hat auch mit Bibelversen um sich geschmissen.
Ja.
Er hat schon auch vom tausendjährigen Reich geredet. Na, und die Nazis haben auch Bibelverse zitiert. Na, also nicht um sie, aber die haben auch zitiert. Der Teufel macht das auch. Der Teufel kann auch die Bibel zitieren. Der kennt die.
Ja.
Aber er stellt, verstehen wir, er sagt uns dabei nicht die Wahrheit. Wenn wir in die charismatische Bewegung hineinschauen, oh, da wird viel mit Bibelstellen argumentiert. Aber das ist nicht die Wahrheit. Na, natürlich steht die Stelle in der Bibel, aber schauen wir uns doch mal den Kontext an und stellen wir fest, da steht ja was ganz anderes. Da steht ein Text ab. Oder wir gehen hinein zu den Zeugen Jehovas. Aber, na, die machen immer die Rösselsprung-Methode. Kennt die jemand? Das ist wie beim Schach. Rösselsprung, oder? Ne, wenn man Schach spielt, das Pferd 2-1, immer 2-1. Ne? Und die Zeugen Jehovas, die springen hin und her. Ne? Von einer Bibelstelle zur nächsten. Aber was machen sie nicht? Ich erinnere mich an einen Abend, wo ich lang diskutiert habe mit zwei Zeugen Jehovas. Es war ein sehr spannender Abend, aber es lief jedes Mal nach dem gleichen Schema ab. Wir haben uns eine Bibelstelle angeschaut, dann wurde eine Erklärung ausgepackt, die sie gelernt hatten. Das waren Gebietsleiter und sein Adjutant. Also es war wirklich, also es waren schon sehr geschulte Leute und die haben richtig was drauf gehabt. Also da hat man schon zum Knabbern. Aber die machen immer gleich. Und dann gehen wir hin und sagen, ja, das steht doch so gar nicht da. Lass uns doch mal gucken, wie der Kontext ist. Da springen sie zum nächsten Fass. Nicht einmal hat er sich darauf eingelassen, den Kontext im Detail mit anzuschauen und zum Schauen, was steht denn da wirklich.
Ja, das ist gefährlich, wenn man die Texte so, die Sätze so aus dem
Richtig, Bild richtig. Ne? Und das ist das, was der Teufel hier auch tut.
Ich habe das auch erlebt, ich habe mit dem Zeugen Jehovas geschrieben, aber meine Mutter war ja mein Zeugen Jehovas. Mhm. Und einem Bekannten habe ich dann geschrieben, habe gesagt, ich erkenne ja Jesus nicht als Gott.
Ja.
Also in der Bibel steht auch schon, die biblische Reihe nicht mehr, wer nicht sieht, sieht den Vater. Das habe ich ihm geschrieben. Er kam keine Antwort.
Keine Antwort mehr.
Er hat mir was anderes dann wieder erzählt. Ja. Und so ist. Und clever ist ja, das Studium der Bibel geht über den Wachturm.
Ja, und der Wachturm, wenn man sich den mal. Ich habe unten ein paar liegen.
Ja.
Das ist Indoktrination ihrer Theologie und dann werden einzelne Bibelstellen rausgeholt, die man dann da mit hernimmt. Na, aber man schaut nie zuerst die Bibelstelle an.
Man schaut den Wachturm und damit schließt
man drüber. Ja, das habe ich eben, ist mir auch aufgefallen, wo ich den Wachturm ein bisschen studiert habe.
Ja.
Genau. Also, ganz wichtig, der Herr Jesus begegnet immer mit, es steht geschrieben. Was lernen wir denn da über Jesus?
Was
er kennt. Er kennt seine Bibel. Na, verstehen wir. Und jetzt merke ich schon, das ist doch Schlüssel, oder? Na, das ist wie wenn ich heute, wie will ich denn Verführung erkennen? Na, wenn ich heute hergehe, wie kann ich denn einen krummen Stecken erkennen? Wie kann ich erkennen, dass ein Stecken krumm ist? Wenn ich einen geraden daneben liege. Na, wie kann ich ein Falschgeld erkennen? Am besten, indem ich was kenne? Indem ich weiß, wie echtes Geld aussieht. Mit Stift drüber fahren, ne? Also gibt's auch, ne? Also, verstehen wir? Ich kann heute nicht jede Irrlehre, jeden Klatterer, kann ich nicht alles kennen und wissen. Geht auch, ist doch gar nicht wichtig. Was sollten wir kennen?
Das Wort.
Das Original. Je mehr wir uns damit beschäftigen, je besser wir Jesus kennen, umso leichter tun wir uns auch Verführung zu erkennen, oder? Zu sehen, hoppla, hey, das ist doch anders. Vielleicht weiß ich nicht immer genau die Stelle, wo es steht, aber ich merke dann schon, da passt das nicht. Ne? Sehr schön, ich habe erst von einer lieben Schwester, die hat mir einen Beitrag geschickt, gesagt, Friede, kannst du das mal prüfen? Na, die hat gespürt, die konnte nicht, aber irgendwas stimmt da nicht. Ne?
Ja, ja, ja.
Dann habe ich es mir angehört und dann haben wir drüber geredet, ne? Da war einiges richtig schief. Ne? Das ist unsere Wahrheit. Beschäftigen wir uns damit. Dann sehe ich, wie Jesus wirklich ist. Dann sehe ich, wie Gott wirklich ist. Dann sehe ich, was Gott denkt, was er will, was sein Wille ist. Und dann werde ich mir immer leichter tun, Versuchung, Verführung zu erkennen. Jesus entgegnet immer mit, es steht geschrieben. Und da merke ich auch ein zweites, wie wichtig das ist, dass unser Glaube auf der Schrift steht.
Eine Basis hat.
Jawohl. Und die Basis muss das Wort Gottes sein. Ja? Wenn Menschen ihren Glauben auf Gefühlen aufbauen, wenn man ihn auf Erlebnissen aufbaut, das wird alles ins Wanken geraten, oder? Oder schauen wir mal das Volk Israel an, da ist das ein wunderbares Beispiel. Als der Herr Jesus nach Jerusalem Einzug hält, was macht das Volk Israel? Oh, die stehen an der Straße und jubeln. Wir haben vorhin noch geredet über Petra, was dachten die, wer da kommt?
Der König.
Ja. Jetzt wird er kommen und dann wird er den Herodes und den Pilatus aus Jerusalem vertreiben und die Römer vertreiben und wird das Reich aufrichten. Und dann geht er Richtung Tempel und statt dass er den Pilatus rausschmeißt, schmeißt er die Wechsler raus, ne? Und die Händler aus dem Tempel. Und auf einmal merken die schon an diesem ersten Tag, wo er jetzt in Jerusalem von dieser letzten Woche ein, Jesus ist wirklich anders. Anders, als wir es uns erwartet haben. Und nach dieser Woche, das dauert 5 Tage, dann steht dieselbe Menschenmenge vor dem Palast des Pilatus und ruft was?
Kreuzige ihn.
Dieselbe Menge, die gerufen hat, Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn.
So sind die Menschen. Ne?
Und wie konnte das passieren? Was war ihr Problem? Die hatten sich Vorstellungen gemacht. Da gab es schon auch Bibelstellen. Haben wir vorhin noch geredet drüber. Gell? Da gab es Bibelstellen im Alten Testament, die sehr schön zeigen, Jesus wird als König kommen. Aber es gibt auch die Bibelstellen, die zeigen, bevor er als König kommt, kommt er als der für unsere Sünden sterben wird. Das haben die ausgeblendet. Und jetzt mache ich mir ein eigenes Jesusbild, ein eigenes Gottesbild. Und dann gehe ich der Verführung auf den Leim.
Ja. Also ich denke immer, wenn man nicht erkennt, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann ist man irgendwie schon verloren.
Dann hast du schon ein Problem. Ja, damit beginnt es. Ja.
Da beginnt es.
Ja.
Ich verstehe nicht, wenn Leute aus der Gemeinde rausgehen und einen anderen Glauben annehmen, dann haben sie die Bibel einfach nicht erkannt.
Nein, das ist das, was die Bibel auch sagt.
Weil die Bibel bleibt ja immer, die ist schon seit tausenden Jahren.
Ja. Das ist das, was Johannes im Johannesbrief dann auch schreibt, je nachdem, das kann vielleicht auch mal eine Phase sein, wo jemand, sag ich mal, einen Irrweg geht und später wieder zurückkommt. Wir können uns an der Stelle noch kein finales Urteil erlauben, oder? Nein. Wir sehen nicht das Herz. Aber da, wo jemand das wirklich mit einem finalen Cut macht, da sagt der Johannes, sie sind von uns ausgegangen, denn sie haben, weiß es jemand, wie es weitergeht? 1. Johannesbrief, Kapitel 2.
Also sie waren nicht zu, sie
haben richtig, nicht gehört. Denn sie haben nie wirklich zu uns gehört. Warum gehören wir als Christen zusammen? Was verbindet alle Christen weltweit?
Der Heilige,
Geist. Das heißt, was hatten diese Leute nie? Die hatten nie einen Heiligen Geist. Das heißt, die waren nicht
wiedergeboren.
Oder? Das ist der Punkt. Das war nicht echt. Ich kann äußerlich ganz viel leben, oder? Es kann ganz toll ausschauen, mein Leben als Christ, aber doch nicht echt sein. Jetzt schaue ich gerade mal auf die Zeit. Den Rest müssen wir das nächste Mal machen. Das reicht für heute. Ne? Also, schon wieder 3/4 Stunde rum. Gell? Sind wir schon wieder durch. Weil da kommt noch ein bisschen was. Wir werden uns das nächste Mal ein bisschen anschauen, was für Tore die fürs der Teufel in seiner Versuchung benutzt. Und da werden wir noch ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema der Versuchung, wie Versuchung abläuft. Das machen wir dann das nächste Mal. Ja? Wir haben uns heute mal so einen Überblick uns geschaffen. Gell? Und das Wichtige ist, die Schrift ist die Grundlage. Ganz spannend ist, aus welchem Buch zitiert denn der Herr Jesus immer?
Jesaja.
Nein, nicht Jesaja, was?
Jesaja.
Nein. Aus welchem Buch zitiert Jesus in der Versuchung? Der zitiert dreimal die Schrift.
Immer Mose.
Es ist immer Mose, und zwar immer, schaut mal in eure Fußnoten. Es ist immer der 5. Mose. Alle drei Stellen, zwei kommen aus 5. Mose 6, Vers 13, Vers 16 und eine aus Kapitel 8, Vers 3 müsste das sein. Ja? Das ist interessant. Was war denn das 5. Buch Mose für ein Buch? Haha, die Petra blättert. Jetzt. Das war eine Wiederholung, da wird das Gesetz nochmal wiederholt. Warum? Jawohl. Wenn wir mal durchgehen, 1. Mose. Was war das Thema von 1. Mose? Petra, wie heißt 1. Mose bei dir sehr schön?
Genesis.
Genesis.
Nicht so schnell mit dir.
Nicht so schnell mit dir. Genesis, das waren die Anfänge, oder? Da beginnt die ganze Geschichte, oder? Da ist die Schöpfung, da ist die Sintflut, da ist Noah, da ist Abraham, Isaak, Jakob bis Josef. Gell? Dann kommt 2. Mose. Was ist das große Thema von 2. Mose? Danke. Das heißt Exodus. Gell? Und das ist das große Thema, der Auszug aus Ägypten. Und was bekommen Sie beim Auszug aus Ägypten? Die 10 Gebote. Gott macht einen Bund mit Ihnen. Gell? Dann kommt 3. Mose. Das ist Levitikus. Da kommen genau die ganzen Opfergesetze. Dann kommt 4. Mose. Numerim. Na, da haben wir nochmal einige, da wird die Stiftshütte beispielsweise dann eingeweiht. Ne? Da ist die Geschichte mit der Rotte Korach drin. Und es sind aber auch nochmal einige Gesetze, die ausgelegt werden. Aber ganz viel dreht sich dann um diese Stiftshütte, um die Einweihung der Stiftshütte, um die Gaben für die Stiftshütte. Das macht einen großen Block aus. Und um den Zug, den restlichen Zug durch die Wüste. Ne? Auch der wird in 4. Mose dann nochmal berichtet. Ne? Numeri. Und dann kommt 5. Mose. Jawohl. Deuteronomium. Ja? Und 5. Mose ist wie das Schlusswort des Mose, oder? Das hat Mose, da waren sie an der Grenze zum Land Kanaan gestanden. Jetzt waren alle weg. Der Aaron war schon tot, die Miriam war schon tot. Ja? Die am Anfang noch, die 38 plus 2 Jahre waren vollendet und es ging jetzt hinüber. Und der Mose hat gewusst, er geht ja nicht mit hinüber, oder? Das heißt, jetzt gibt er dem Volk Israel nochmal wie eine Wiederholung dessen. Wiederholung, was ist geschehen in der Wüste? Wiederholt nochmal die Gebote und zeigt ihnen, wie sie diese Gebote im Land leben sollen. Oder? Wunderbare Auslegung der 10 Gebote sozusagen in 5. Mose. Ganz herrliche Grundlage. Ne? Und macht ihnen deutlich, wenn ihr in den Geboten Gottes wandelt, redet vom Segen und auf der anderen Seite der Fluch. Okay? Und dann stirbt Mose. Und den Schluss von 5. Mose hat Mose dann auch nicht mehr selber geschrieben, sondern wer hat den geschrieben? Josua. oder? Den hat Josua geschrieben. Ja? Das heißt, dieses Buch ist sozusagen wie das Summary, das ist die Conclusion. Das ist das, was er ihnen nochmal extra mitgibt, jetzt für den Einzug ins Land, für das Leben im Land. Ja? Und aus dem Buch zitiert Jesus, oder? Und das finde ich ganz schön, oder? Da ging es um diesen Einzug, jetzt geht es hinein ins Land und das sollt ihr so leben, oder? Und genau das steht bei Jesus auch am Anfang. Ja, und das darf uns auch, die Schrift ist es, nach der wir leben sollen. Das ist die Grundlage, mit der wir den Versuchungen unseres Lebens entgegentreten können. Wenige mal, genau, richtig. Ne? Und die uns immer wieder, wohin führt? Wohin führt uns alle Schrift immer?
Immer zu Gott.
Immer zu Gott, immer zu Jesus, oder? Darf ich meine Zuflucht nehmen in dem lebendigen Gott? Herrlich. Es steht geschrieben. Damit ist er den Versuchungen entgegengetreten.
Der Mensch soll schlafen.
Richtig. Ne? Der Mensch soll schlafen, der Peter erst, wenn er daheim ist. Drei Dinge können wir zusammenfassen. Gell? Das erste war, dass wir gesehen haben, Versuchungen gehören dazu. Und deswegen ist es wichtig, dass wir drei Dinge heute mitnehmen. Nämlich das erste war, Jesus lässt sich leiten von Gottes Geist. Gell? Dass wir lernen, uns vom Geist Gottes leiten zu lassen. Und er wirkt durch das Wort, haben wir gesehen. Gell? Das zweite ist, dass Jesus sich ganz an den Vater hängt. Und auch das sollen wir tun, dass wir im Wissen um die Versuchung uns ganz an Gott hängen. Er ist meine Kraftquelle. Und das dritte haben wir gesehen. Es steht geschrieben, dass wir jetzt leben aus dem Wort Gottes. Dass wir dem Alltag, den Herausforderungen, den Angeboten, den Versuchungen, dass wir das ja als Grundlage hernehmen, damit wir Versuchung erkennen und der Versuchung entgegentreten können. Ja? Was passiert, wenn wir fallen? Jawohl, es ist vergeben in Jesus. Das ist die Basislinie, gell? Das ist das Herrliche, das wir wissen dürfen. Gell? Das darf uns ganz ruhig machen, auch in dem Kampf. Der Teufel ist ein besiegter Feind, macht das Neue Testament klar, gell? Aber was passiert, ne? In China, schönes Beispiel, da hat ein Koch einen Schlangensuppe zubereitet. Und das war eine Giftschlange. Und der Giftschlange war der Kopf schon abgetrennt. Was kann ein Giftschlangenkopf auch noch nach dem Abtrennen des Kopfes vom restlichen Schlangenkörper? Der kann immer noch beißen. Das ist wie ein Reflex. Und das Problem ist, dass der immer noch Gift injizieren kann. Der Koch starb an dem Biss, weil das Gegengift nicht rechtzeitig da war. Und das ist wichtig. Das ist ein wunderbares Bild. Gell? Der Teufel ist ein besiegter Gegner. Aber er kann uns immer noch Schaden zufügen. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Zuflucht nehmen in Jesus. Mhm. Er ist es, der uns bewahren wird, so heißt es im Korintherbrief, bis wann? Bis ans Ende. Herrlich, dafür dürfen wir ihm danken. Schön, wollen wir noch beten zum Abschluss? Herr Jesus, ich danke dir jetzt auch für dein wunderbares Wort und ich danke dir, dass wir in all unserer Schwachheit einfach Zuflucht nehmen dürfen zu dir und dass wir bei dir zur Ruhe kommen dürfen. Danke, dass wir in dir alles finden, was uns mangelt. Danke, dass du unsere Kraftquelle bist, auch der Versuchung entgegenzutreten. Danke, dass du uns zeigst, dass es Versuchung gibt in dieser Welt, dass wir uns nicht überraschen lassen müssen. Und danke aber auch, Herr Jesus, wie gesagt, dass wir in dir alles finden. Und so schenkt, dass dein Wort immer mehr wirklich das Lebenselixier für uns wird, aus dem wir täglich leben. Danke, Herr Jesus, dass du es bist, der uns bewahren wird bis zum Ende. Gelobt seist du in Ewigkeit, großer König. Amen. Amen. Amen.